Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Wanted – Fachkräftenachwuchs. Sie sind auf der Suche nach Auszubildenden? Oder möchten Sie sie nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in Ihrem Unternehmen übernehmen?
Dann sind Sie hier richtig.
Wir nehmen Themen rund um den Bereich Nachwuchskräfte finden, binden und qualifizieren unter die Lupe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der RKW-Podcast-Reihe Wanted – Fachkräftenachwuchs. Mein Name ist Birte Zeltmann und ich freue mich heute, meine Gäste, nämlich die Juliane Kummer, Andrea Basedow, Jennifer Pohl und den Christoph Groß hier begrüßen zu dürfen. Meine Gäste dürfen sich heute einfach einmal kurz selber vorstellen und wir fangen an bei meiner Kollegin, der Juliane Kummer.
Ja, danke Birte. Wie du ja schon gesagt hast, ich bin deine Kollegin. Ich arbeite im RKW-Kompetenzzentrum im Fachbereich Gründung als Referentin schon seit 2009. Dann würde ich einfach mal ganz mutig an die nächste Person abgeben. Lassen wir dem Mann heute mal den Vortritt, der ist in der Minderheit. Christoph, möchtest du dich gerade vorstellen?
Ja, sehr gerne. Hallo in die Runde. Mein Name ist Christoph Groß und ich bin beim Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft beschäftigt. Und mein Arbeitgeber betreut gemeinsam mit dem Bildungswerk der Nordhessischen Wirtschaft insgesamt 9 Gebietskörperschaften in ganz Hessen. Als einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber informieren, beraten und unterstützen wir Arbeitgeber bei der Ausbildung, Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung. Ich persönlich bin seit dem 01.09.2022 im Hochtaunuskreis und angrenzenden Ortschaften des Main-Taunus-Kreis als EAA tätig. Dann würde ich gerne weitergeben an die Jennifer.
Ja, hallo, mein Name ist Jennifer Pohl. Ich bin Ausbilderin beim Bürgerservice in Trier. Ich bilde dort seit 2016 Fachlageristen aus in einer überbetrieblichen Bildungsmaßnahme und habe seitdem auch schon 10 Auszubildende erfolgreich durch die Prüfung bekommen. Ich gebe jetzt weiter an meine Kollegin Andrea Basedow.
Ja, hallo, mein Name ist Andrea Basedow. Ich arbeite seit 20 Jahren beim Bürgerservice in Trier als Sozialarbeiterin. Die Bürgerservice GmbH ist eine gemeinnützige Einrichtung und wir sind ein Inklusionsunternehmen. Das heißt, wir haben ganz normale Firmen. Wir haben eine Schreinerei, zum Beispiel eine Malerei. Insgesamt sind wir 378 Stammbeschäftigte in 2 verschiedenen Bereichen. Wie gesagt, der eine Bereich ist das Dienstleistungsunternehmen, was wir hier vor Ort haben. Und der andere Bereich ist ein arbeitsmarktpolitischer Bereich. Das heißt, das sind Maßnahmen, die von der Agentur für Arbeit gefördert werden. Und da haben wir ganz unterschiedliche Projekte und Maßnahmen vor Ort. Eine Maßnahme ist zum Beispiel die inklusive Ausbildung. Da werden junge Menschen in Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt sozusagen unterstützt, pädagogisch und mit Stütz- und Förderunterricht mit 3 bis 4 Stunden in der Woche. Dann haben wir hier vor Ort Werkstätten. In diesen Werkstätten bilden wir in 4 verschiedenen Bereichen aus, in dem Bereich Holz, Metall, Farbe und Lager. Für das Lager ist ja heute die Jenny mit dabei als Ausbilderin in dem Bereich. Und in diesen Werkstätten haben wir derzeit 26 junge Menschen, davon sind 15 mit einer Behinderung.
Vielen lieben Dank für die Vorstellung. Da werden wir auf jeden Fall später noch mal mehr dazu hören. Also ich freue mich total, dass ihr heute alle da seid und ich möchte mit euch darüber sprechen, ja, wie denn auch kleine und mittelständische Betriebe Menschen mit Behinderung ausbilden können. Ist jetzt vielleicht schon dem einen oder anderen auch aufgefallen, eine bekannte Stimme vom letzten Mal ist heute auch wieder mit dabei, nämlich meine Kollegin, die Juliane. Sie selbst ist schwerbehindert und sitzt seit ihrem 22. Lebensjahr im Rollstuhl. Und zu Beginn wird sie jetzt gleich einfach uns mal von ihren Erfahrungen, nämlich während dem Studium, der Jobsuche, aber auch von ihrem aktuellen Arbeitgeber berichten. Ja, Juliane, uns würde jetzt mal interessieren, wie waren denn deine Erfahrungen, die du sammeln konntest während deiner Berufsausbildung beziehungsweise während der Zeit deines Studiums?
Ja, also ich hatte mit 21 Jahren einen Unfall und bin seitdem querschnittgelähmt und Rollstuhlfahrerin. Damals war ich gerade am Ende des 2. Semesters meines Studiums der Volkswirtschaftslehre. Ich habe dann nach meiner Reha das Studium wieder aufgenommen, aber es hat sich natürlich nicht wirklich wie eine Wiederaufnahme angefühlt, sondern wie ein kompletter Neubeginn unter völlig anderen Voraussetzungen. An der Uni gab es zum Glück eine Servicestelle für schwerbehinderte Studierende und da habe ich dann ein wenig Einstiegshilfe bekommen, wobei ich eigentlich nicht viel brauchte. Es hat mir einen Schlüssel für die Sanitärräume und Parkmöglichkeiten damals gereicht, weil die Hörsäle meist gut zugänglich waren, mit dem Rollstuhl und extra Rollstuhlfahrerplätze hatten. Aber, wie schon gesagt, das war meistens der Fall. Es kam dann leider auch mal vor, dass ein Seminarraum nur über wenige Stufen erreichbar war. Und diese wenigen Stufen haben natürlich in meinem Fall dazu geführt, dass der unerreichbar für mich war. Wie es jetzt bei Berufsschulen zum Beispiel ist, das weiß ich gar nicht aus eigener Erfahrung. Aber da könnte ich mir vorstellen, dass das relativ ähnlich ist, dass es eben doch nicht alles besonders gut erreichbar ist.
Sehr gut, dass du dein Studium trotz allem beenden konntest. Wie war das denn danach? Also nach deinem Studium hast du dich auf Jobsuche begeben. Welche Erfahrungen konntest du denn dann mit den Unternehmen, in denen du dich beworben hast, sammeln?
Ja, also das war zunächst erstmal gar nicht sehr gut. Das war sehr schwierig. Ich habe trotz meines Diploms über ein Jahr nach einem Job gesucht. Ich habe wirklich hunderte von Bewerbungen geschrieben und ich habe auch in meine Bewerbungsanschreiben immer geschrieben, welche Behinderung bei mir vorliegt. Das muss man nicht machen, aber mir persönlich war es einfach lieber, in der Sache gleich mit offenen Karten zu spielen, bevor es dann irgendwie auch für mich Überraschungen gibt oder eben meinen potenziellen Arbeitgeber. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich überhaupt zu einem Bewerbungsgespräch, einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Erfahrungen mit KMUs oder in der Privatwirtschaft allgemein konnte ich dabei kaum machen, weil mich nur sehr wenige Unternehmen überhaupt zum Vorstellungsgespräch eingeladen haben. Und die wenigen, die es getan haben, das waren dann eher so größere Agenturen, keine kleinen oder mittleren Unternehmen. Woran es liegt, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, weil mir hat ja keiner die Absage geschrieben mit nein, wir wissen überhaupt nicht, was wir mit einer Rollstuhlfahrerin anfangen können, sollen, aber kann nur berichten, dass es eben so war. Was mir dann sehr geholfen hat, war der Kontakt zum Integrationsfachdienst, kurz IFD, und den habe ich über das Jobcenter bekommen. Und dieser IFD, das ist eine Vermittlungs- und Fachberatungsstelle zur beruflichen Integration von Menschen mit Schwerbehinderung. Die haben Verbindungen sowohl zu Menschen mit Schwerbehinderung eben, aber auch zu Arbeitgebern und unter anderem dabei auch zu öffentlichen Arbeitgebern. Und bei diesen öffentlichen Arbeitgebern ist es so, dass sie aufgrund ihrer besonderen Vorbildfunktion schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber zum Vorstellungsgespräch einladen müssen. Sie sind verpflichtet dazu, sofern jetzt nicht die Qualifikation völlig fehlt für den ausgeschriebenen Job. Und über den IFD habe ich dann eben auch interne Ausschreibungen, aber auch normale externe Ausschreibungen von öffentlichen Arbeitgebern bekommen. Und so kam es dann, dass ich endlich zu Gesprächen eingeladen wurde, in denen ich dann eben diese viele wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Und ja, am Ende bin ich dann aber im RKW-Kompetenzzentrum über eine ganz normale Stellenausschreibung in einer Zeitung gelandet.
Ja, schön. Dankeschön. Du hattest jetzt den Integrationsfachdienst erwähnt. Da würde mich mal noch interessieren, hilft der den allen Menschen mit Behinderung oder ist das jetzt nur für den Berufseinstieg, für jüngere Menschen? Wie sind denn die tätig?
Der hilft grundsätzlich allen Menschen mit Behinderung, die auf Jobsuche, aber auch bereits in einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Und gleichzeitig hilft er und unterstützt er auch Arbeitgeber, die behinderte Menschen einstellen wollen.
Wie ist es denn jetzt in deinem jetzigen Job? Was benötigst du denn da, um gut arbeiten zu können?
Ja, also vor allem brauche ich als Rollstuhlfahrerin passende Infrastruktur. Also zum Beispiel ebenerdig zugängliche Räume, aber auch einen geeigneten Parkplatz. Als ich beim RKW-Kompetenzzentrum angefangen habe zu arbeiten, hatte dieses schon im Vorfeld zu meinem Start eine Begehung, eine gemeinsame Begehung mit mir und dem Integrationsamt organisiert, um genau zu sehen und sich beraten zu lassen, ob und welche Maßnahmen notwendig sein würden, damit ich dort zum einen ohne Hürden, aber auch sicher arbeiten kann. Danach wurde dann zum Beispiel ein Escape Chair besorgt. Das ist ein spezieller Stuhl, in dem ich von geschulten Kolleginnen oder Kollegen im Brandfall über das Treppenhaus aus dem Gebäude gebracht werden kann. Fahrstühle dürfen dann ja nicht benutzt werden. Ja, außerdem habe ich zur körperlichen Entlastung während meines Arbeitstags noch einen Stehrollstuhl mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch im Büro und ich habe sogar einen extra Ruheraum zur Verfügung gestellt bekommen. Da befindet sich eine Liege darin und auch ein Beinbewegungstrainer, die ich dann über den Arbeitstag nutzen kann. Diese Sachen habe ich teils von der Krankenkasse, aber teils auch über die Agentur für Arbeit bekommen. Es ist nämlich so, dass, Achtung, Arbeitgeber, aufgepasst, es kommen gar nicht unbedingt höhere Kosten auf Sie zu, wenn Sie Menschen mit Schwerbehinderungen einstellen müssen und dafür Umbaumaßnahmen erforderlich sind. Es ist nämlich so, dass bei der Agentur für Arbeit und ab 15 Jahren Berufstätigkeit bei der zuständigen Rentenversicherung kann man, wenn man bestimmte Dinge braucht, um mit seiner Behinderung arbeiten zu können, Anträge auf Teilhabe am Arbeitsleben stellen, damit die Kosten dafür übernommen werden. Und das habe ich schon ein paar Mal gemacht und genutzt. Und jetzt gerade erst wieder, weil ich ein neues Auto brauchte und die Kosten für den Umbau des Autos auf Handbetrieb dann eben wieder von der Arbeitsagentur übernommen werden können. Was ich aber ehrlich gesagt genauso brauche wie diese Infrastruktur, ist eine gewisse Offenheit. Offenheit meiner Kolleginnen und meiner Kollegen, aber auch der vorgesetzten Personen und auch eine Unternehmenskultur, die schwerbehinderte Mitarbeitende nicht anders behandelt als die anderen. Und das habe ich beides zum Glück im RKW gefunden. Deswegen bin ich auch immer noch da, unter anderem. Natürlich macht mir auch mein Job total viel Spaß.
Ja, super. Vielen lieben Dank für die ganzen Informationen und auch den Einblick in dein Leben, wie das war. Christoph, du stehst ja im engen Kontakt auch zu Unternehmen und arbeitest seit Sommer 2022 in einem Projekt, in dem ihr Betriebe aufklärt, informiert, warum es Sinn macht, Menschen mit Behinderung einzustellen, natürlich auch auszubilden und wie diese Unterstützung erhalten können. Kannst du einfach mal sagen, welche Vorteile gibt es denn für Betriebe, Menschen mit Behinderungen auszubilden bzw. auch einzustellen?
Ja, sehr gerne. Ich würde das gerne ein bisschen priorisieren. Und der wichtigste Punkt ist, sie gewinnen einfach gute Fachkräfte. Und zwar ist es so, indem sich die Betriebe im Prozess der Stellenbesetzung der Gruppe der Menschen mit einer Schwerbehinderung öffnen. Viele machen das ja gar nicht. Aber indem sie sich Menschen mit einer Schwerbehinderung öffnen, erhöhen sie die Möglichkeit, passende und gut qualifizierte Bewerber für die besetzenden Stellen zu finden. Auch durch die Ausbildung von Jugendlichen mit einer Schwerbehinderung können sie proaktiv dem Fachkräftemangel entgegenwirken und sich die Spezialisten von morgen sichern. Sollten die Betriebe oder ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer mit Schwerbehinderung im Zuge der Ausbildung, Einstellung oder Weiterbeschäftigung, technische oder finanzielle Hilfen benötigen. Juliane hat es ja eben in ihrem Beispiel ganz gut dargestellt. Also können diese beispielsweise in Form von Nachteilsausgleichen über das bestehende breite Unterstützungssystem sehr gut kompensiert werden. Hierzu beraten, informieren und unterstützen die neu geschaffenen einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber. Ein weiterer Vorteil ist, Mitarbeiter mit einer Schwerbehinderung können neue Sichtweisen in die Betriebe einbringen und somit idealerweise dazu beitragen, die betrieblichen Prozesse für alle Beteiligten zu optimieren. Wer den Alltag trotz gesundheitlicher Einschränkungen problemlos meistert, bringt häufig auch im Beruf neue und wertvolle Denkeinsätze ein. Und für viele ein wichtiger Punkt ist die Ersparnis der zu zahlenden Ausgleichsabgabe. So werden zum Beispiel Auszubildende mit einer Schwerbehinderung auf 2 Pflichtarbeitsplätze angerechnet. Und zwar ist es so, dass private und öffentliche ArbeitgeberInnen und Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen gesetzlich dazu verpflichtet sind, auf mindestens 5% ihrer Arbeitsplätze Menschen mit Schwerbehinderung zu beschäftigen. ArbeitgeberInnen und Arbeitgeber, welche die vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen nicht beschäftigen, müssen für jeden unbesetzten Pflichtplatz eine sogenannte Ausgleichsabgabe entrichten.
Ja, also das waren sehr viele Vorteile, die du jetzt genannt hast. Und da stellt sich die Frage, warum stellen denn nicht mehr Betriebe Menschen mit Behinderung ein? Es gibt ja einfach so viele Vorteile, so viele Gründe, die dafür sprechen. Jetzt würde mich einfach auch mal interessieren, was sind denn die Gründe, weshalb denn Betriebe Vorbehalte beziehungsweise auch Hemmnisse haben, Nachwuchsfachkräfte mit Behinderung einzustellen?
Ja, sehr gerne. Und zwar gibt es immer wieder die gleichen Vorbehalte. Und ich würde diese gerne mal aufführen und würde direkt ein Gegenargument gerne nennen. Und zwar ist es so, erster Vorbehalt ist, Menschen mit Schwerbehinderung verfügen nur über mangelnde oder geminderte Leistungsfähigkeit. Das ist grundsätzlich nicht so und kann widerlegt werden. Ein Grad der Behinderung sagt grundsätzlich nichts über die Leistungsfähigkeit eines betroffenen Arbeitnehmers bzw. einer betroffenen Arbeitnehmerin aus. Eine festgestellte Schwerbehinderung hat sogar recht häufig keine oder nur kaum spürbare Auswirkungen auf den beruflichen Alltag. Wie auch in anderen Zusammenhängen ist die passgenaue Stellenbesetzung entscheidend. Zweiter Vorbehalt, fehlende bzw. zu geringe Qualifikation. Menschen mit einer Schwerbehinderung verfügen oft über gleich gute oder bessere Qualifikationen wie Mitarbeiter ohne Schwerbehinderung. Die Stellenbesetzung liegt ja ausschließlich in der Hand des Betriebes und die für die Stellenbesetzung nötigen Qualifikationen sind zu erfüllen. Dann, Juliane hat es eben angesprochen, die Investitionskosten bei der barrierefreien Arbeitsplatzgestaltung für die Unternehmen. Sollten Investitionskosten nötig sein, gibt es auch hier Unterstützung durch den zuständigen Leistungsträger. Also sollten Investitionskosten nötig sein, gibt es auch hier Unterstützung für die Unternehmen. Dann Menschen mit Schwerbehinderung sind häufiger krank. Also dies ist definitiv im Verhältnis nicht so. Menschen mit Schwerbehinderung sind nicht häufiger krank. Dann die Sache mit dem besseren Kündigungsschutz. Ja, für Mitarbeiter mit einer Schwerbehinderung gilt nach 6 Monaten Beschäftigung ein besonderer Kündigungsschutz. Es bedarf hier der Zustimmung des Integrationsamtes. Dieses muss rechtzeitig beteiligt werden. Kündigungen sind aber durchaus möglich. Und mehr Urlaubstage, ja, das stimmt. Mitarbeiter mit einem GBB von 50 haben einen um 5 Tage erhöhten Urlaubsanspruch.
Jetzt würde mich aber interessieren, was benötigen denn die Betriebe zusätzlich, damit sie sich dafür dann auch entschließen, einen Mensch mit Behinderung einzustellen bzw. auszubilden?
Hier ist es so, dass ein ganz wichtiger und häufig von den Unternehmen angesprochener Bereich die Sicherung zunächst bestehender Arbeitsverhältnisse ist. Selbstverständlich gilt hier das Interesse der Betriebe, die zum Teil langjährigen und somit erfahrenen Mitarbeiter zu halten. Diese sind schließlich das höchste Kapital jedes Unternehmers. Auch hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten der Unterstützung, zum Beispiel durch das Integrationsamt. Auch hier helfen die EAA. Und ganz wichtig ist, bei der Prüfung der Eignung neuer potenzieller Auszubildenden oder Mitarbeiter können sich die Unternehmen vor der Stellenbesetzung Unterstützung einholen. Hier kann im Vorfeld zur Sicherheit noch einmal geprüft werden, ob der Mensch mit Schwerbehinderung und die Stelle zueinander passen. Ziel aller Beteiligten ist ja eine dauerhafte und für alle Seiten zufriedenstellende Zusammenarbeit. Es gibt hier im Vorfeld auch die Möglichkeit der Probebeschäftigung sowie weitere Leistungen an die Arbeitgeber zur Ausbildung junger Menschen mit einer Schwerbehinderung.
Für mich persönlich hat sich das jetzt auch so angehört, was vor allem auch die Betriebe in erster Linie brauchen, ist ja eine Aufklärungsarbeit, ne? Dass es vielleicht viele Informationen gibt, die wir auch heute alle hier erfahren, damit die auch wissen, wo kann ich mich denn an wen wenden, was ist denn die IAA, wie komme ich denn an Christoph Groß und wie kann er mir helfen. Ja, super, dankeschön. Kannst du vielleicht da einfach auch nochmal genauer ein bisschen deine Arbeit erklären und beschreiben? Also wie unterstützt du und auch deine Kollegen Betriebe und wie wird denn auch die Hilfe dann von diesen angenommen?
Also zunächst möchte ich kurz nochmal erwähnen, dass die EAA-Fachberater, wir sehen uns als Dienstleister. Wir agieren ausschließlich im Sinne und zum Nutzen der Betriebe. Hierbei orientieren wir uns an deren spezifischen Bedarfen. Beispielsweise, wir informieren ganz grundsätzlich und fallunabhängig zu bestehenden finanziellen und technischen Fördermöglichkeiten rund um die Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung. Wir beraten beispielsweise im Zusammenhang der Klärung komplexer Fragestellungen eines Arbeitgebers. Eine häufige Frage ist, was kommt bei der Beschäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung auf mich als Arbeitgeber zu? In diesem Zusammenhang ist es dann ebenso Aufgabe der EAA-Fachberater, den direkten Kontakt zu den relevanten Ansprechpartnern herzustellen. Und nicht zuletzt unterstützen wir, indem wir konkrete Hilfeleistungen bei der Beantragung von Unterstützungsleistungen geben. Dabei sind wir als Partner der Betriebe dauerhafte Ansprechstellen im gesamten Prozess der Beschäftigung. Noch zuletzt, die Resonanz der Betriebe ist bisher überwiegend sehr positiv. Bedarf ist hier definitiv vorhanden und einige verstehen nicht zuletzt im Zuge der stetig steigenden Fachkräftemangels die Wichtigkeit von Inklusion.
Jetzt hatten wir das Beispiel mit dem Studium und die Erfahrungen von Christoph bei der einheitlichen Ansprechstelle für Arbeitgeber gehört. Und heute haben wir ja auch noch einen Betrieb dabei, die Menschen mit Behinderung ausbilden. In der Vorstellungsrunde hatten Jenny und Andrea schon erzählt, dass der Bürgerservice 26 Azubis hat, wovon 15 Auszubildende eine Behinderung haben. Ja, und Jenny, du hattest erzählt, dass du schon 10 junge Menschen mit Behinderungen erfolgreich ausgebildet hast. Und ja, kannst du einfach mal erzählen, welche Vorteile bringt denn eine Ausbildung bei euch im Betrieb für die jungen Menschen mit einer Behinderung?
Bei uns im Lagerbereich habe ich ja aktuell 7 Azubis und davon 4 im zweiten Lehrjahr und 3 im ersten Lehrjahr. Einer davon hat zu 30% Körperbehinderung und 6 davon haben sonstige Beeinträchtigungen, wie eine Lernbeeinträchtigung, Depression oder Angststörungen. Und der Vorteil ist dadurch, diese Ausbildung bei uns zu machen, dass sie besonders gefördert werden auf dem sozusagen zweiten Arbeitsmarkt. Das heißt, sie bekommen Stützförderunterricht. Wir haben einen ständigen Austausch mit Pädagogen, die uns unterstützen bei unserer Arbeit als Anleiter und Ausbilder. Die machen tägliche Werkstattrundgänge. Dadurch sind sie auch Ansprechpartner für uns als Ausbilder und Anleiter und auch für die Auszubildenden. Und machen einmal die Woche Werkstattgespräche, wo sie dann halt eben auch berichten können, was fanden sie gut in der Woche, was fanden sie schlecht, was könnten wir verbessern, damit sie ihre Ausbildung besser machen können. Und wir machen dann auch wöchentliche Bewertungen. Also wir haben so Punktezettel, wo wir dann ausfüllen, Leistungsbereitschaft, Sozialverhalten, Arbeitsqualität, Zuverlässigkeit, einfach um ihnen ein regelmäßiges Feedback zu geben, damit sie wissen, wo ist der Stand jetzt, wo kann ich dran arbeiten und wo habe ich mich denn verbessert. Kleiner Bonus ist, wenn sie besonders gut geleistet Leistungen haben, können sie auch bis zu eine Stunde Freizeit sich dadurch erarbeiten pro Woche. Ist ja auch nicht schlecht. Zudem haben wir auch noch Psychologen vor Ort, die die Azubis unterstützen. Wenn sie Bedarf haben, werden sie dann da auch noch psychologisch betreut. Wir arbeiten eng mit der Arbeitsagentur zusammen oder Agentur für Arbeit. Auch mit der Berufsschule stehen wir Ausbilder sehr eng im Kontakt. Das heißt, wenn es da Probleme gibt, können wir da schnell eingreifen. Also wir kriegen dann regelmäßige E-Mails oder auch sobald mal Azubis fehlen in der Schule und wir haben noch keine Info erhalten, dann meldet sich die Berufsschule bei uns, da können wir direkt eingreifen und fragen, was ist los, warum hast du da jetzt Probleme, warum kamst du nicht? Und natürlich auch Die Noten werden uns mitgeteilt, auch von den Azubis, aber auch jetzt so Epochalnoten von den Lehrern, dass wir da auch mit denen arbeiten können, dass sie auch den schulischen Teil der Ausbildung schaffen. Das machen wir unter anderem auch durch Stützförderunterricht, 4 Stunden pro Woche pro Azubi. Also wir machen das in Lehrjahren. Und da werden dann die Fachthemen nochmal aufgearbeitet. Wir machen Übungen dazu. Zudem bin ich auch noch im Prüfungsausschuss der IHK bei den Fachlageristen und Fachkräften für Lagerlogistik. Das heißt, ich weiß, wie Prüfungen ablaufen. Ich prüfe auch selbst, natürlich meine eigenen Azubis. Und kann sie dann halt aber speziell auch auf die Prüfungen vorbereiten. Das nimmt auch viele Ängste, gerade bei denen, die auch Schulängste haben und deswegen oft auch auf dem ersten Arbeitsmarkt gescheitert sind. Also wir haben auch viele, die schon Ausbildungen abgebrochen haben, weil es schulisch nicht geklappt hat. Die Auszubildenden bei uns, die müssen auch jährlich 40 Praktikumstage machen. Das ist eine überbetriebliche Ausbildung. Dadurch haben wir engen Kontakt mit verschiedenen Betrieben. In den letzten 6 Jahren konnten wir da so ein kleines Netzwerk aufbauen. Und je nachdem, wenn es gut läuft, werden sie auch von den Betrieben übernommen. Entweder fürs dritte Lehrjahr, also die Ausbildung zum Fachlageristen ist eine 2-jährige Ausbildung. Und dann können sie die 3-jährige anschließen und dann auch hoffentlich erfolgreich abschließen. Haben natürlich dann noch mehr Chancen auch im Arbeitsmarkt. Und da sie können halt direkt als Fachlageristen übernommen werden. Das ist natürlich mit der Ausbildung zum dritten Lehrjahr die beste Option. Ja, das ist so das Große und Ganze, was als Vorteile ist, wenn wir uns eine Ausbildung machen. Und natürlich, ja, bis jetzt auch sehr erfolgreich zum Glück.
Ich denke, das Gute ist halt der geschützte Rahmen oder der Start in einem geschützten Rahmen. Wie die Jenny gerade schon gesagt hat, haben wir ja oft auch Auszubildende, die schon 1, 2 oder sogar 3 Ausbildungsstellen verloren haben, aus unterschiedlichen Gründen. Sei es, dass die körperliche Belastung zu groß war, sei es, dass die psychische Belastung zu groß war oder sie aufgrund kognitiver Einschränkungen den Stoff in der Berufsschule nicht geschafft haben. Das heißt, wir haben hier in dem geschützten Rahmen erstmal die Möglichkeit zu starten, die Menschen kennenzulernen, ganz individuell nochmal die Bedarfe, die Förderbedarfe zu prüfen und dann zu gucken, wie gehen wir vor, also einen Förderplan zu machen, den machen wir auch bei allen unseren Auszubildenden und dann letztendlich über diese Förderplanung auch das erste Praktikum wieder anzugehen, also wieder Mut zu machen, doch auf den ersten Arbeitsmarkt zu gehen, auch wenn sie dort, wie gesagt, schon oft gescheitert sind. Und dazu gucken wir natürlich auch ganz individuell nach der Passung. Also soll es ein großer Betrieb sein, ein kleiner Betrieb oder auch ein mittelständischer Betrieb, das ist ganz unterschiedlich, ja, je nachdem. Und die Azubis haben halt Zeit, sich auszuprobieren. 40 Praktikumstage pro Lehrjahr sind eine ganze Menge. Wir starten da immer sehr, sehr behutsam, also auf keinen Fall in der Probezeit, sondern so langsam nach der Probezeit, wenn wir schon ein bisschen kennengelernt haben. Und dann auch erstmal mit 14 Tagen. Das ist ein ganz enger Kontakt auch zum Arbeitgeber und zum Auszubildenden. Und dann wird geguckt, können wir das Praktikum verlängern? Also läuft schon ganz gut. Oder ist die erste Erfahrung eigentlich so, dass der Auszubildende oder die Auszubildende sagt, nee, der Betrieb ist mir zu groß, das ist mir zu viel oder zu laut oder zu viele Menschen einfach auch. Ich brauche irgendwie was anderes. Dann fangen wir da an zu suchen und ganz in Ruhe zu gucken. Zwischendrin sind wir sozusagen immer wieder der sichere Hafen. Diese Maßnahmen sehen aber auch vor, dass wenn ein Praktikum gut läuft, dass es durchaus zu einer Übernahme kommen kann zu einem Arbeitsvertrag auf dem ersten Arbeitsmarkt oder aber zu einer sogenannten kooperativen Ausbildung. Das heißt, die Auszubildenden sind dann in dem Betrieb und nur noch hier vor Ort zum Stütz- und Förderunterricht und haben halt die pädagogische Begleitung durch uns Sozialarbeiter dann noch. Genau, so das sind, wir haben ganz viele verschiedene Variationsmöglichkeiten und zum Ende der Ausbildung hin können wir eine ganz intensive Prüfungsvorbereitung machen. Und je nachdem, entweder wurde schon ein Betrieb über die Praktika gefunden und das kommt zu einer Übernahme, oder wir fangen dann nochmal ganz gezielt an, auch weiter zu suchen und zu gucken, was es ist. Ganz selten ist es so, dass gerade bei den 2-jährigen Ausbildungen, dass die jungen Menschen dann sagen, ach, ich würde ganz gerne auch noch was anderes machen. Also wir haben immer wieder auch Auszubildende, die nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer ersten Ausbildung tatsächlich dann in einen anderen Bereich gehen und sagen, ich möchte mich noch woanders ausprobieren und auch das begleiten wir.
Mich würde jetzt mal interessieren, mit wie vielen Unternehmen arbeitet ihr denn für diese Praktikas zusammen? Habt ihr da feste Betriebe, die immer wieder mitmachen und Auszubildende für ein Praktikum nehmen? Gibt es aber dann auch immer wieder neue oder wie ist das so?
Beides. Also wir haben tatsächlich feste Betriebe, wo wir aufgrund von unserer Erfahrung dann auch sagen können, Mensch, versuch's doch vielleicht schon mal da in einem ersten Praktikum. Die Betriebe kennen uns sehr gut. Die wissen auch um die Stärken und Schwächen dieser Auszubildenden. Aber wir sind natürlich auch immer offen und suchen auch Kontakt zu neuen Betrieben. Manchmal ist es auch so, dass die Auszubildenden selber sagen, ach, ich habe da einen Betrieb, da möchte ich gerne mal hin oder das interessiert mich. Dann stellen wir den Kontakt her und in der Regel ist es auch so, dass, ich sag mal, mit diesem Erklären, mit diesem pädagogischen Türöffner die Betriebe auch bereit sind, sich darauf einzulassen und zumindest mal zu versuchen in einem 14-tägigen Praktikum. Und das läuft ganz gut. Also wir haben beide, und also Trier ist ja nicht so groß, aber wir haben über die Jahre, also wir machen das jetzt im achten Jahr hier in diesem Projekt, und doch ein relativ großes Netzwerk von den Firmen aufgebaut sozusagen, die dann zur Verfügung stehen in den jeweiligen Gewerken. Ganz selten, dass es Firmen gibt, die sagen, nein, also das wollen wir nicht.
Jennifer, nochmal zurück ganz kurz. Du hattest ja gesagt, du hast schon 10 Azubis erfolgreich ausgebildet. Wie ist es denn? Hast du mit denen dann im Nachgang, also heute auch noch Kontakt? Bleibst du da irgendwie auch bleibt ihr in Kontakt mit den ehemaligen Auszubildenden? Wie muss man sich das da vorstellen? Erhalten die auch im Nachgang noch eine Art Unterstützung von euch?
Also ich glaube, das erste halbe Jahr nach der Ausbildung sind die sowieso noch ein bisschen angebunden an uns, oder 3 Monate, genau. Aber viele kommen immer mal wieder vorbei. Also die melden sich auch nochmal jetzt Ende letzten Jahres, noch im Dezember, da kam noch mein erster Auszubildender und der zweite. Die kamen dann mal vorbei und haben so berichtet, wie es ihnen ergangen ist, und haben wirklich sehr viel Positives berichtet. Sie sind beide im Beruf geblieben. Der eine hat sogar, ist das dritte Lehrjahr, auf eigene Faust, hat er sich bei der IHK einfach angemeldet und hat die Prüfung gemacht, ohne nochmal in die Schule zu gehen oder Sonstiges, mit Bravour bestanden. Das war wirklich sehr schön. Was ich auch toll fand, die beiden haben sich bereit erklärt, auch den anderen Azubis, die ich aktuell vor Ort habe, das einfach mal zu berichten, wie es auch weitergehen kann, welche Betriebe gut sind, welche Erfahrungen sie in den letzten Jahren gemacht haben. Das fand ich echt super. Und also bis jetzt haben sich alle immer mal wieder gemeldet. Und das, ja.
Ja, man muss auch sagen, im Guten wie im Schlechten. Also natürlich bauen wir eine Bindung auf, die dazu angetan ist, dass sie auch weiter trägt, ja, was auch oft wichtig ist, weil der erste Arbeitsmarkt doch ein anderer ist. Also es herrscht oft ein anderer Ton, es herrscht ein anderes Gebaren. Und gerade für Menschen mit Behinderungen ist es, glaube ich, auch gar nicht so einfach, da tatsächlich dann, also Praktikum ist ja immer noch eins, ja, aber dann tatsächlich so 8 Stunden am Tag oder gehen vielleicht überhaupt 8 Stunden am Tag, ja, da gucken wir natürlich auch gut hin. Aber manchmal sind sie doch überfordert, und also wir sind dann schon auch Ansprechpartner nochmal. Und im Guten, das, was die Jenny gerade erzählt hat, also das waren sehr wohl 2 Lehrlinge, die sehr mit sich gehadert haben. Also es kommen am Anfang schon, ja, es ist ja nicht die große Auswahl und ich musste ja irgendein Angebot von der Agentur nehmen. Also das ist unter Umständen nicht die Herzenswahl dann gewesen, aber so über die Zeit da reinzuwachsen und sich auch mit den Dingen zu arrangieren und zu gucken, ah, ich habe in dem Beruf auch ja noch weitere Aufstiegschancen und kann auch weitermachen, ja. Und manchmal auch das auszuhalten, sage ich mal, ja, und diese mit ihnen durch die Krisen zu gehen und die Höhen und Tiefen, die es da gibt. Ich glaube, das macht schon das Gros auch unserer, also der pädagogischen Arbeit aus. Am Ende da zu stehen, auf jeden Fall eine Ausbildung zu haben und zu wissen, wie funktioniert es. Ja. Und auch aber zu wissen, ich habe überall Ansprechpartner. Und wir versuchen auch bei Menschen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, auch Anschlussmaßnahmen zu finden, wo sie noch gut eingebunden sein können. Also da haben wir genügend Zeit und auch dann Vertrauen in so eine Richtung auch aufbauen zu wirken. Ja. Also, weiß ich nicht, zum Beispiel jemand wie den Christoph dann mit reinzunehmen ins Boot und zu sagen, okay, das hat jetzt noch nicht so ganz gepasst, da sind die Stärken, da sind die Schwächen, wir kommen nicht weiter oder da fehlt was, habt ihr noch Erfahrung? Also wir versuchen auch groß im Netz zu arbeiten.
Was mir in dem Zusammenhang auch gerade aufgefallen ist, weil du gesagt hast, ja, mit durch die Höhen und Tiefen in der Ausbildung zu gehen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, die gibt es in jeder Ausbildung, und da ist es immer gut, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der da mit einem durchgeht.
Also ich hätte in dem Zusammenhang an Andrea und an Jennifer noch eine Frage. Und zwar, ist es denn so, dass dieser allseits bekannte Fachkräftemangel auch schon zu euch durchschlägt? Das heißt, könnt ihr alle Anfragen an Personal, an Fachkräften, an Menschen mit Schwerbehinderung bedienen? Oder ist es tatsächlich so, dass der Markt sich mittlerweile schon umgekehrt hat und es tatsächlich so ist, dass gut qualifizierte Menschen mit Schwerbehinderung mittlerweile schon sogar sehr gesucht sind vor den Unternehmen.
Ja, wir merken das tatsächlich auch. Wir bekommen Anrufe von Firmen, wo nachgefragt wird, Mensch, habt ihr einen Praktikanten für uns? Wir suchen Menschen und also speziell im dritten Lehrjahr oder im zweiten Lehrjahr, wenn es eine zweijährige Ausbildung ist, wo schon ganz konkret und gezielt gesucht wird. Und die andere Seite ist aber nein, wir können das nicht immer bedienen und wir wollen das aber auch nicht immer bedienen, weil also diese berühmte Passung, von der wir vorhin gesprochen haben, ja, das muss passen. Also genau. Wenn das jetzt ein Betrieb ist, also weiß ich, wo es zu stressig, zu laut, zu doll ist, dann geht es halt einfach nicht. Und dann werden wir auch kein Praktikum vereinbaren, sondern insgesamt muss die Passung immer stimmen. Wir haben die Betriebe natürlich im Auge oder im Kopf, im Hinterkopf. Und wenn wir das Gefühl haben, das passt und das kann stimmen, dann besprechen wir das mit dem Auszubildenden und dann kommt es auch zu einem Praktikumsabschluss und gegebenenfalls eben dann auch später zu einer Übernahme. Aber davon können und wollen wir uns gar nicht unter Druck setzen lassen, weil das würde immer nach hinten losgehen, wie gesagt. Also im Vordergrund steht immer der Mensch und wie gesagt, wie der Mensch gut in der Arbeitswelt zurechtkommt und nicht die Arbeitswelt, die sagt, ich brauche jetzt unbedingt Fachkräfte, weil die wurden ja eh lange Zeit auch vergessen. Ja, und jetzt, da sich das so umkehrt, geraten sie in den Mittelpunkt, aber sie sollen eben nicht unter Druck geraten.
Jetzt habe ich noch eine Frage an euch alle. Würde mich freuen, wenn jeder einfach da so einen kurzen Tipp irgendwie hat für die Betriebe. Und zwar einfach ganz kurz, welche Tipps gebt ihr denn Betrieben mit auf den Weg, die künftig Menschen mit Behinderung ausbilden beziehungsweise auch nach einer Ausbildung dann beschäftigen wollen?
Ja, gerne. Mein Tipp wäre Offenheit. Zusammenarbeit mit dem IFD, dem Integrationsamt und natürlich den EAAs und Werbung beziehungsweise ganz deutlich und transparent machen, dass man schwerbehinderte Menschen einstellen möchte oder auch schwerbehinderte Menschen einstellen möchte, auch vielleicht an etwas außergewöhnlicheren Orten mal, wie zum Beispiel in Reha-Abteilungen von Unfallkliniken.
Vielen Dank. Machen wir weiter mit Christoph.
Mein Tipp an die Unternehmen: Vorurteile abbauen und Fachkräfte gewinnen. Denn Inklusion lohnt sich für die Unternehmen. Sie ist ein Gewinn für ihr Unternehmen, für die Menschen mit Behinderungen und zur Sicherung ihres Fachkräftebedarfs. Vielen Dank.
Genau, Andrea und Jennifer.
Also ich habe mir dazu gedacht, dass... haben Sie den Mut, sich auf Neues einzulassen? Da kommt immer Gutes bei raus. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Und das andere ist so, scheuen Sie sich auch nicht, Hilfe anzunehmen, weil man kann nicht alles wissen. Also wir haben ja auch die ganze Bandbreite. Also wir haben manchmal Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen. Ich meine, wir haben ein Autismuszentrum in Trier, die werden dort begleitet. Also ich lerne ja auch nur davon. Ja, und wie gesagt, mit dem Mut, Neues sich einzulassen und davon zu lernen, dann wird das auch eine runde Sache oder kann eine gute Sache werden.
Genau, ich habe auch für mich überlegt gehabt, ganz wichtig ist einfach offen zu sein und sich dringend benötigte Fachkräfte nicht aufgrund von Vorbehalten und Hemmnissen entgehen zu lassen.
Vielen lieben Dank an euch vier für die vielen Informationen und die Einblicke in eure Erfahrungen. Was gerade am Ende gesagt wurde, nämlich Vorurteile abbauen und Fachkräfte gewinnen, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Das sollte wirklich jeder Betrieb im Fokus haben. Und wenn Sie dieses Thema angehen wollen, dann können Sie sich auf Ihrem Weg Hilfe holen. Einerseits, wie wir gehört haben, beim Integrationsfachdienst, aber auch bei der einheitlichen Ansprechstelle für Arbeitgeber, zum Beispiel bei Christoph. Was ganz wichtig ist, wenn Sie einen Menschen mit Behinderung ausbilden oder aber so in Ihrem Unternehmen einstellen wollen, ist, dass Sie für diese Person die passende Infrastrukturen haben. Sei es jetzt wie bei meiner Kollegin, die im Rollstuhl sitzt, dass es unter anderem einen ebenerdigen Zugang gibt. Und was natürlich noch viel wichtiger ist, ist natürlich die Offenheit der Kolleginnen und Kollegen gegenüber Kollegen und Kolleginnen mit Menschen mit Behinderung und somit die damit einhergehende Unternehmenskultur. Nämlich, wenn das nicht gegeben ist, dann macht es natürlich auch ganz wenig Sinn, wenn sie werben, dass sie Menschen mit Behinderung einstellen wollen. Somit, wenn das noch nicht vorhanden ist, ist es ganz wichtig, dass sie erstmal in ihrem Betrieb da Aufklärungsarbeit unter ihren Mitarbeitenden leisten. Und ein Punkt, den ich auch noch ganz gut fand, war, nenne ich diesen Punkt mit dem Stützunterricht, um einfach Prüfungsängste abzubauen und somit auch die Azubis bestmöglichst zu fördern. Und das ist ja etwas, was man machen möchte bei allen Azubis, ob die jetzt eine Behinderung haben oder auch nicht. Sie sollen bestmöglichst ihre Ausbildung abschließen. Und aus dem Grund, klar, kann vielleicht nicht jeder Betrieb jetzt einen Stützunterricht noch anbieten, aber wie wäre es denn einfach mit Nachhilfe? Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, so ehemaligen Lehrerinnen, Lehrern Kontakt aufzunehmen und da vielleicht eine Nachhilfe anzubieten, um einfach alle Auszubildenden, die man beschäftigt, zu unterstützen. Gerade auch in der nächsten Podcast-Folge werden wir uns über das Thema Ausbildungsabbrüche vermeiden unterhalten, und da spielt auch gerade dieses Thema Nachhilfe eine Rolle dabei. Also seien Sie da auf jeden Fall gespannt und hören Sie wieder rein. Ja, an der Stelle möchte ich mich nochmal bedanken. Also vielen lieben Dank an euch vier, dass ihr heute da gewesen seid und meine Gäste wart. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg und vielen lieben Dank auch an meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder reinhören, und sage bis dahin und tschüss.
Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreiben Sie uns an podcast@rkw.de. Mehr von uns finden Sie auch auf unserer Website rkw-kompetenzzentrum.de und natürlich auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens.